Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Ab 1. Juli 2023 gibt es eine Tageszeitung weniger. Im 320. Jahr ihres Bestehens wird die Wiener Zeitung nicht mehr täglich in gedruckter Form erscheinen. Die Medienvielfalt wird hierzulande noch kleiner. Das ist eines von vielen Problemen des österreichischen Medienmarktes. Angesichts steigender Kosten und sinkender Werbeeinnahmen steigt die Abhängigkeit von staatlichen Fördersystemen und Inseratenbuchungen und angesichts dessen die Gefahr von politischer Einflussnahme. Der 3. Mai, der internationale Tag der Pressefreiheit, macht auf die Bedeutung von freier Berichterstattung und auf Verstöße dagegen aufmerksam. In dieser Sendung sprechen wir mit Journalisten und Journalistinnen, die erlebt haben, was passiert, wenn die Pressefreiheit unter Druck gerät.
Weltweit verschlechtert sich die Pressefreiheit seit Jahren, sowohl in autoritären Staaten wie Russland als auch in Demokratien wie Österreich. Aktuell liegt Österreich im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 29. Nur wenig besser als 2021, als Österreich von Rang 17 auf Platz 31 abstürzte. Um mehr über die Ursachen für Österreichs Abschneiden im Ranking zu erfahren, hat Michael Harrer mit Fritz Hausierl, dem Präsidenten von Reporter ohne Grenzen Österreich, gesprochen. Außerdem traf er sich mit einer russischen Journalistin, die inzwischen in Österreich lebt. Sie hat erfahren, wie es sich anfühlt, in einem Land zu leben, in dem kritischer Journalismus immer gefährlicher wird.
Plötzlich sind wir mitten im Krieg, mittendrin statt nur dabei. Der Satz in Erich Maria Remarques Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« könnte nicht treffender für das Schicksal vieler Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Nach dem Einschlag der ersten Rakete wachten sie in der Nacht des 24. Februar 2022 in einer neuen Welt auf. Auch für Menschen in Russland hat sich das Leben geändert. Am 4. März 2022 unterzeichnete Präsident Wladimir Putin ein neues Mediengesetz. Bei Verbreitung von Falschnachrichten und Diskreditierung der russischen Armee drohen seitdem bis zu 15 Jahre Haft. Wenige Tage später folgte am 21. März 2022 ein neues Verbot der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram. Die ersten Tage waren für viele in Russland nur schwer verkraftbar. So auch für eine russische Journalistin, die seit einem Jahr in Salzburg lebt und anonym bleiben möchte.
As far as I remember, all of my peers and I, we definitely cried. I mean, yeah, that was like too much to handle.
Die ersten Tage seien hart für sie und ihre Freunde gewesen und Tränen seien geflossen. Hart waren die ersten Tage auch, weil sie Journalismus studiert hatte und die Einschränkung der Pressefreiheit miterleben musste. Nach ihrem Abschluss stand sie vor der Wahl. Weiter für die kremlnahen Staatsmedien berichten oder einen anderen Karriereweg einschlagen.
When I wanted to kind of pursue my career in journalism as well, I faced a situation when all the media that I wanted to work in were closed eventually, or they became the unwanted media in Russia, and I didn't have the guts to work for the media that's only supported by the state, because once again, it's not the freedom.
Sie hat sich gegen die Arbeit in regierungstreuen Medien und für die Freiheit entschieden, sagt die junge Journalistin. Heute beobachtet sie mit Sorge, wie Wladimir Putin Russland vom Westen abschottet. Am 4. März 2022 wurden die Webseiten von Radio Free Europe, der BBC, der Deutschen Welle und dem regierungskritischen russischen Magazin Medusa gesperrt. Einzelne JournalistInnen und ganze Sender wurden als ausländische Agenten eingestuft.
The overall answer is that try to cut cords, even doesn't matter whether it's media, Western media, because it's all considered a Western propaganda. So Western liberal propaganda it's called.
Die Internetseiten westlicher Medien seien zum Schutz vor westlicher Propaganda gesperrt worden, sagt die russische Journalistin. Für technikaffine Menschen in Russland gibt es aber eine Lösung, den VPN-Zugang. Mit einem solchen können Menschen noch westliche Medien wie die BBC oder die Deutsche Welle konsumieren. Einziges Problem, nur wenige in Russland sind damit vertraut. Die russische Journalistin versucht Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis über Möglichkeiten zur Umgehung von Zensur zu informieren. Objektive Berichterstattung wird in Russland nicht nur durch Zensur im Internet verhindert. Auch langjährige Haftstrafen gegen JournalistInnen sollen einschüchtern. Aktuell sind in Russland über 20 JournalistInnen in Haft. Einer davon ist seit Ende März 2023 der aus den USA stammende Russland-Korrespondent des Wall Street Journals, Ivan Gershkovich. Ihm drohen wegen Spionageverdachts bis zu 20 Jahre Haft. Zu immer gefährlicher werdenden journalistischen Arbeit gibt es in Russland ein geflügeltes Wort.
That's why we have this joke that the highest award in Russia for journalists is being murdered by FSB. So because that's the highest award you can get if you start to dig too deep.
Russischen JournalistInnen bliebe da oft nur eine Art Galgenhumor. Die größte Auszeichnung sei wohl die Ermordung durch den FSB. In der aktuellen Pressefreiheitsliste von Reporter ohne Grenzen liegt Russland auf Platz 164 von 180, womit sich der Abwärtstrend fortsetzt. Auch in stabilen Demokratien muss Pressefreiheit besser geschützt werden. Im Vorjahr stürzte Österreich um 14 Plätze ab und belegte nur den 31. Platz. Heuer gibt es mit Platz 29 kaum eine Verbesserung. Ein Grund für diese Stagnation ist die Sicherheitslage von JournalistInnen auf Demonstrationen in Österreich.
In Österreich leben leider JournalistInnen auch in Gefahr, wenn die Gruppierungen skandieren gegen Lügenpresse, haut der Lügenpresse in die Fresse und ähnliches, dann ist es nie auszuschließen, dass hier jemand sich aufgerufen fühlt.
Sagt Fritz Hausiel, Präsident von Reporter ohne Grenzen, Österreich. Die Situation habe sich für JournalistInnen so sehr verschlechtert, dass manche nur mehr mit Sicherheitsdienst zu Demos gehen. Reporter ohne Grenzen fordert die Politik dazu auf, gemeinsam mit der Polizei künftig ein Sicherheitssystem zu entwickeln. Ein weiterer Grund für den Absturz im Ranking ist auch die hierzulande geringe Medienvielfalt. Diese wird sich noch verschärfen. Am 27. April 2023 stimmten im Nationalrat ÖVP und Grüne für das Ende der Wiener Zeitung als Tageszeitung. Für Hausiel ein unverständlicher Schritt.
Was ich ja nicht nachvollziehen kann, besonders bei den Grünen, die immer eine starke Stimme waren für die Vielfalt der Kleinen. Und jetzt stellen sich plötzlich die Frau Raab und die Frau Blimlinger hin und sagen, die Wiener Zeitung ist zu klein und deswegen muss man sie sterben lassen und angeblich wieder auferstehen lassen als ein größeres digitales Medium.
Wie das digitale Produkt der Wiener Zeitung zukünftig aussehen soll, ist unklar. Auch auf regionaler Ebene sieht Hausiel Verbesserungsbedarf. Mit Blick auf Salzburg sagt er,
jedes Bundesland braucht mehr journalistisches Angebot. Wir haben noch schlimmere Verhältnisse als in Salzburg, wenn wir nach Vorarlberg gehen. Das heißt, je kleiner die Region ist, desto stärker verschärft sich dann auch noch diese Problematik.
Die Medienlandschaft wird in Österreich auch durch die Inseratenvergabe unter Druck gesetzt. Daten des Medienhaus Wien zeigen, dass 2021 für LeserInnen von Boulevardzeitungen am meisten Geld ausgegeben wurde. Die Bundesregierung schaltete pro LeserIn der Boulevardzeitungen Österreich und Heute Inserate im Wert von rund 8 bzw. 6 Euro. Am unteren Ende liegen die oberösterreichischen Nachrichten und der Standard. Pro LeserIn wurden umgerechnet rund 2 Euro an Inseratengeldern ausgegeben. Geht es nach Hausiel, braucht es in Zukunft einen Detailbericht zur Inseratenvergabe, der genauer ist als jener, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Denn
das ist nämlich ein Schutz in beide Richtungen. Es ist ein Schutz für die Medien, dass man ihnen den Vorwurf der Verhaberung mit Politik auf der Inseratenebene weniger attestieren kann. Und es ist ein Schutz der Politik vor Erpressung durch die Großmedien.
Den Beitrag gestaltete Michael Harrer.
Der Presseclub Concordia ist die älteste bestehende Journalistenvereinigung weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1859 setzt sich die Organisation für die Wahrung der Pressefreiheit und den Schutz von Journalistinnen und Journalisten ein. Matthias Zeuer ist seit 5 Jahren zuständig für die Kommunikation beim Presseclub. Im Gespräch mit Rajana Depziva spricht er über die Herausforderungen in der österreichischen Medienbranche und über Kriterien zur Presseförderung.
Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, erschienen etliche österreichische Tageszeitungen mit einem leeren Titelblatt. Die Verleger protestierten damit gegen die geplante Novellierung des ORF-Gesetzes. Die Beschränkung des Textangebots auf 350 Meldungen pro Woche gehe nicht weit genug. Auch das erweiterte Digitalangebot stößt auf Kritik. Die Medien und damit die Meinungsvielfalt sei bedroht. Auch Matthias Zoya vom Presseclub Concordia macht sich Gedanken über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Dass man die Finanzierung für die Zukunft sichert und dass man auch die Möglichkeiten des ORF im Internet irgendwie sicherstellt. Aber mindestens genauso wichtig ist die Frage der Unabhängigkeit des ORF, nämlich der Unabhängigkeit vor parteipolitischem Einfluss, ohne die ein Medium wie der ORF, also ein öffentlich-rechtliches Medium, das uns angehört, auf Dauer keine Legitimation haben kann.
Seit langem fordert der Presseclub Concordia eine Entpolitisierung der ORF-Gremien.
Derzeit ist die Situation noch so, dass die Regierung über den Stiftungsrat in den ORF eigentlich hineinregieren könnte und das auch, was man in Sideletern gesehen hat, tut. Und solange das der Fall ist, wird es eben schwierig werden, den ORF auf Dauer zu legitimieren, und deshalb ist diese Frage der Unabhängigkeit für uns die ganz zentrale, und wir pochen sehr darauf, dass man die noch beantwortet, nämlich in dem Sinn, dass man die Gremien von dem parteipolitischen Einfluss befreit.
Dass sich Medienmacher um die mediale Vielfalt in Österreich sorgen, kann Matthias Zoya nachvollziehen. Es gäbe hierzulande nur eine Handvoll Medien, die fundierte und unabhängige Informationen anbieten und der zunehmenden Desinformation im Internet etwas entgegensetzen können. Die schwierige wirtschaftliche Lage macht das Bestehen im Wettbewerb noch schwerer, etwa mit dem Nachbarland Deutschland und seinen Medienangeboten.
In Deutschland funktioniert es einfach besser, weil genug Menschen da sind, die dann auch dafür zahlen können. In Österreich hat das eben nicht, und deshalb ist Österreich da halt schon besonders herausgefordert, und es wird in Österreich auch nie funktionieren, dass sich eine vielfältige Medienlandschaft komplett selbstständig irgendwie durch Werbeeinnahmen am Leben erhält. Zumindest spätestens seit Einzug irgendwie der großen Social-Media-Konzerne, die Werbeeinnahmen ja absaugen, ist das einfach unrealistisch. Das heißt, es wird nicht klappen, Medienvielfalt zu bewahren, ohne dass der Staat sich irgendwie durch Förderungen dafür auch engagiert.
Matthias Zoya hat in den derzeitigen Förderungsinstrumenten viel auszusetzen.
Es gibt 6 oder 7 verschiedene offizielle Medienförderungen, dann gibt es natürlich noch diese noch viel größere Summe an Inseratenbuchungen, mit denen im Wesentlichen auch Medien finanziert werden, die ohne diese Finanzierung womöglich schon gar nicht mehr überlebensfähig wären. Und das passiert jetzt aber alles ziemlich intransparent und ziemlich willkürlich.
Verbesserungsvorschläge gäbe es schon.
Was in Wirklichkeit passieren müsste, ist, dass alles komplett neu aufstellt und mit den Inseratenbuchungen total aufhört, die verschiedenen Förderungen, die es gibt, einstellt und sich dann mal die zentrale Frage stellt, okay, was brauchen wir in unserer Gesellschaft für Medien? Was für Medien braucht unsere Demokratie, um sie zu stärken?
Eine Grundbedingung für die Auswahl der zu fördernden Medien sollte die Einhaltung des Ehrenkodexes sein, was durch den Presserat kontrolliert wird.
Mit dem neuen Gesetz wird der Presserat nicht gestärkt. Er ist auch keine Grundvoraussetzung für die Förderung. Er ist nicht einmal eine Bonusvoraussetzung quasi, um extra Geld zu bekommen, sondern seine Finanzierung ist eigentlich bedroht. Denn der Presserat wurde teils über die Presseförderung finanziert, wird jetzt über die Qualitätsjournalismusförderung finanziert, und seine Fördermittel wurden seit 2010 nicht an die Inflation angepasst, und jetzt kriegt er zwar ein bisschen mehr Geld, aber eben auch nicht genug, um seine Finanzierung abzusichern, und der Presserat wurde nicht gestärkt, sondern geschwächt.
Ein Mitglied des Presserats ist die Wiener Zeitung. Ab Juli wird die älteste Tageszeitung der Welt, sie ist 320 Jahre alt, nicht mehr gedruckt erscheinen. Daran gab es Kritik von vielen Seiten, von Medienwissenschaftlerinnen bis zu Stimmen aus der Zivilbevölkerung. Die Regierung überhörte diese aber, wie Matthias Zoya vom Presseclub Concordia kritisiert.
Im Wesentlichen hätte die Regierung im Prinzip entweder einen privaten Verleger finden müssen oder sollen, der mit entsprechendem Konzept die Wiener Zeitung übernimmt, oder sie hätte die Wiener Zeitung so in Zukunft vermissen, dass es quasi eine öffentlich-rechtliche Zeitung würde, deren redaktionelle Unabhängigkeit halt auch wirklich abgesichert ist. Und das ist nicht passiert.
Sie hörten einen Beitrag von Rajana Depziva.
Eine Frau, die von versuchter Einflussnahme auf die Medien aus persönlicher Erfahrung erzählen kann und seit Jahren für die Pressefreiheit kämpft, ist Antonia Gössinger. Die ehemalige Chefredakteurin der kleinen Zeitung Kärnten erhielt für ihre kritische Haltung und ihren Mut bereits mehrere Auszeichnungen und ist seit Anfang des Jahres Ombudsfrau des Presserates. Iris Egartner hat mit ihr telefoniert und über ihre Erfahrungen gesprochen.
Bei der kleinen Zeitung in Klagenfurt begonnen hat Antonia Gössinger 1983. Als Jörg Haider von 89 bis 91 zum ersten Mal Kärntner Landeshauptmann war, arbeitete sie im Innenpolitikressort. Mit dem Aufstieg Haiders änderte sich das politische Klima in Kärnten und auch ihre Arbeit als Journalistin. Denn
da hat es ganz massive Versuche der Einflussnahmen gegeben und da ist das dann für mich schon zum Thema geworden, Pressefreiheit, was heißt das?
Angefangen hatte alles mit ihrer Kolumne Salz und Pfeffer, in der sie den Zeitungsleserinnen und Lesern Entwicklungen und Hintergründe der Politik erklärte und mit einer persönlichen Meinung versah. Der Forderung Haiders nach einer positiven Berichterstattung kam sie nicht nach. Plötzlich fanden sich Antonia Gössinger und die kleine Zeitung Kärnten als Ziel einer Schmutzkübelkampagne wieder.
Populisten und Jörg Haider und seine Partei waren eine populistische Partei, sind heute noch eine populistische Partei. Die brauchen immer Feindbilder. Feindbilder, an denen sie dann sich selbst ihre Position schärfen können. Und nachdem die politische Konkurrenz oder die politischen Mitbewerber praktisch als Feindbilder ausgefallen sind, weil die sich immer bemüht haben, möglichst schnell zu irgendeiner Einigung zu kommen, wurden dann halt wir so zum Feindbild gestempelt.
In den 1990er Jahren versuchten Jörg Haider persönlich sowie seine Pressereferenten, die Redaktion der kleinen Zeitung zu beeinflussen und einzuschüchtern.
Jörg Haider als Landeshauptmann, als Parteichef hat sich überhaupt nicht gescheut, einfach persönlich anzurufen, beim Chefredakteur sich zu beschweren und vor allem sein Umfeld. Die waren unsäglich, die haben dann Aussendungen gemacht, wo sie uns diffamiert haben, dass alles nicht stimmen würde oder sonst was. Und unser Maßstab war immer der, recherchieren, recherchieren und wirklich check, recheck, double check. Und dass man uns eben keinen sachlichen Fehler nachweisen konnte. Und so war es dann auch. Und die Meinung, die konnte man uns ja oder mir in der Kolumne nicht absprechen. Und so hat sich das dann halt aufgeschaukelt.
Als die Einschüchterungsversuche nicht fruchteten, rief Haider die Kärntnerinnen und Kärntner dazu auf, der kleinen Zeitung den Rücken zu kehren.
Die Wähler der Freiheitlichen wurden aufgefordert, die kleine Zeitung, die Abos der kleinen Zeitung abzubestellen. Das erste Mal hat es in den 1990er Jahren stattgefunden. Das hat wirklich gut funktioniert. Da haben so, glaube ich, an die 200 Menschen ihr Zeitungsabo abbestellt. Als das Jahre später ein zweites Mal versucht wurde, dann hat das bei der Leserschaft keine Wirkung mehr gehabt. Da sind dann vielleicht 4 Abos abbestellt worden.
Feindbild Nummer 1 war aber nicht die kleine Zeitung Kärnten als Ganzes, sondern Antonia Gössinger selbst. Gegen eine beleidigende Aussendung gingen Gössinger und die kleine Zeitung Kärnten sogar vor Gericht. Die Klage verloren sie aber mit der Begründung, dass Journalistinnen und Journalisten sich auf das politische Parkett begeben und sich deshalb mehr gefallen lassen müssen.
Die Aussendung, wenn man heute im Internet sucht, ist die immer noch auffindbar. Ich habe auch nie den Versuch unternommen, das jetzt irgendwie aus dem Netz löschen zu lassen, weil es ja auch nahezu ein zeithistorisches Dokument ist, wie man mit einer kritischen Journalistin umgeht. Ich bin überzeugt davon, das Urteil würde heute sicher anders ausfallen.
Bis in die 2000er Jahre dauerten die Angriffe der in Kärnten regierenden Freiheitlichen bzw. später des Bündnis Zukunft Österreich, kurz BZÖ, an. In dieser Zeit wurden zahlreiche Gratismedien gegründet, die laut Gössinger dazu dienten, Inserate vom Land zu generieren, die der Parteiwerbung zugutekommen sollten. Gegen die kleine Zeitung Kärnten verhängte die Regierungspartei aber einen Inseratenboykott, der die Zeitung wirtschaftlich stark schädigte.
Also das, was jetzt auf Bundesebene ein großes Thema ist, dass man quasi mit Steuergeld Parteiwerbung betreibt, das hat es damals bei uns gegeben in den ärgsten Ausprägungen. Und da hat man die kleine Zeitung ausgeschlossen von den Inseratenvergabe. Und die ÖVP hat sich damals sofort den Freiheitlichen angeschlossen. Und dann gab es einen Inseratenboykott von ÖVP und Freiheitlichen gegenüber der kleinen Zeitung. Und da haben wir über die Jahre sicher auf 600.000, 700.000, 800.000 Euro verzichtet. Ich meine, das ist schon etwas, das muss man sich wirtschaftlich leisten können.
Das zeigt, seit damals hat sich zwar einiges geändert, vieles ist aber gleich geblieben. Die Berichterstattung und damit indirekt die öffentliche Meinung über Inserate zu beeinflussen, ist seit Anfang der 2000er Jahre bekannt. Auch die Kärntner Landespresseförderung wurde vor über 20 Jahren als Druckmittel eingesetzt. Der damals zuständige freiheitliche Finanzreferent erklärte den Kärntner Chefredakteuren Folgendes.
Solange ihr so schreibt, wie ihr schreibt, gibt es keine Presseförderung mehr. Die kleine Zeitung hat dann darauf gepocht, dass es die Presseförderung dann geben soll. Dann hat der Finanzreferent, das war der Harald Dobernik, der später dann auch verurteilt wurde, ins Budget hineingeschrieben, Presseförderung 99 Euro. 33 Euro für kleine Zeitung, Kärntner Tageszeitung und für die Kronenzeitung 33 Euro pro Jahr.
Viele empfanden 33 Euro Presseförderung für ein Medium pro Jahr zu Recht als Verhöhnung. Erst unter dem sozialdemokratischen Landeshauptmann Peter Kaiser endeten die Versuche der politischen Einflussnahme auf die kleine Zeitung, sagt Antonia Gössinger. In den letzten Monaten häuften sich Vorwürfe gegen einige Medien aus dem Boulevard. Diese drehen sich um positive Berichterstattung im Tausch gegen Inserate. Antonia Gössinger ist seit langem klar, dass es ein großes Problem in der österreichischen Medienbranche gibt.
Ich kann da nur die Anneliese Rohrer zitieren. Warum ist das jetzt ein Thema? Die Branche weiß das seit vielen, vielen Jahren. Es ist überhaupt keine Überraschung. Das, was wirklich für mich auch immer sehr, sehr ärgerlich gewesen ist, dass sich die Branche nicht dagegen gewehrt hat. Das war ja alles überhaupt nicht neu. Es ist nur durch diese Chats jetzt einmal schwarz auf weiß und jetzt ist es endlich thematisiert worden. Aber eigentlich ärgerlich und auch ein großes Versäumnis der Branche, ein Mangel an Selbstreinigungskraft, weil wie hätte sich gegen diese Unarten schon viel, viel früher aufzeigen müssen und dagegen aufstehen.
Einen wichtigen Beitrag zur Selbstkontrolle von Medien leistet der Presserat. Dieser steht jedoch selbst unter Druck, denn im neuen Medienpaket der Bundesregierung wurde dessen finanzielle Unterstützung trotz Inflation und zunehmenden Aufgabenbereichen nicht erhöht.
Da wird auch der Presserat leider Gottes, wenn es da keine Erhöhung gibt, geschmälert oder beeinträchtigt die Arbeit des Presserates. Aber er ist ganz wichtig als Selbstkontrollorgan.
Antonia Gössinger nimmt auch die Politik in die Pflicht. Sie fordert etwa eine Presseförderung, die sich an Qualitätskriterien orientiert und deren finanzieller Umfang mit dem der Inseratenförderung mithalten kann. Momentan bestehe hier ein gewaltiges Ungleichgewicht. Außerdem gibt es nach wie vor kein Informationsfreiheitsgesetz, was Gössinger einfordert.
Es ist eine Schande, dass es das noch nicht gibt. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist, obwohl es im Regierungsprogramm steht, einfach nicht umgesetzt wird. Das ist höchst bedauerlich und ein Schaden für das gesamte Land.
Große Hoffnung, dass sich die Situation für österreichische Medien bessern könnte, hat Antonia Gössinger aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Situation nicht. In schwierigen Zeiten gelte es aber von Seiten der Medien, umso mehr die Pressefreiheit zu verteidigen.
Es wäre halt das Gebot der Stunde, dass die Medienhäuser der Politik viel energischer und viel stärker entgegentreten und dann auch transparent machen, was da abläuft, dass wirklich die Medienkonsumenten sehen, was die Politik da sich leistet.
Beitragsgestaltung Iris Egartner.
Christian Schüller hat als Journalist erlebt, was passiert, wenn sich durch einen Systemwechsel die Pressefreiheit verbessert, aber auch verschlechtert. Der 1958 geborene Wiener hat 47 Jahre beim ORF gearbeitet, 35 Jahre davon als Korrespondent. Er informierte aus Washington, aus Mexico City, Moskau, Istanbul und Teheran. Schüller berichtete in den 1980er Jahren vom Bürgerkrieg in El Salvador, erlebte das Ende der UdSSR mit und baute 2011 das ORF-Büro in Istanbul mit auf. Wie gefährlich war sein Leben als Auslandskorrespondent innerhalb autoritärer Regime? Darüber spricht er mit Martin Pieringer.
Christian Schüller hat sich schon immer für andere Länder und andere Sprachen interessiert. Als sich die Chance ergab, aus dem Ausland zu berichten, griff er sofort zu, auch wenn einer seiner ersten Einsätze durchaus riskant war. Anfang der 1980er Jahre berichtete er aus dem Bürgerkriegsland El Salvador.
Ja, wenn man in einem Bürgerkriegszustand ist, muss man sehr aufpassen, dass man nicht Teil dieses Geschehens wird. El Salvador war so, da war das Land dann schon aufgeteilt in zwei Zonen, die einen wurden von der Regierungsarmee kontrolliert und die anderen von eben der Guerilla. Und man konnte sich nicht so selbstverständlich von der einen Seite auf die andere bewegen, weil wenn man am falschen Ort aufgegriffen worden ist, konnte einem sehr leicht vorgeworfen werden, dass man irgendwie kooperiert mit der einen oder anderen Seite. Und es sind auch viele Journalisten erschossen worden. Aber es ist halt wichtig, dass man sich ein Bild macht, indem man mit allen redet und nicht nur mit den Akteuren in so einem Bürgerkrieg, sondern vor allem mit der Bevölkerung.
Christian Schüller betont, dass Journalistinnen und Journalisten viel Verantwortung tragen.
Vor allem muss man aber aufpassen, Leute nicht in Gefahr zu bringen, dadurch, dass man über sie berichtet oder sie interviewt. Und das ist generell in so autoritären Ländern, ist es weniger so, dass man als ausländischer Reporter gefährdet ist, weil meistens wird man einfach dann ausgewiesen, wenn irgendwas nicht passt oder so. Aber für die Menschen, die dort leben und leben müssen, kann es unter Umständen Konsequenzen haben.
Wie viel Mut braucht es, um als Auslandskorrespondent in einem autoritären Regime zu arbeiten?
Ich weiß nicht, ob ich besonders mutig bin. Ich glaube, ich habe genauso viel Angst wie jeder andere, wenn ich in einer unübersehbaren, nicht kontrollierbaren Situation bin. Aber auf der anderen Seite dieser Wunsch, zu zeigen, was ist oder zu berichten oder auch dahinter zu kommen, was da los ist, der ist manchmal vielleicht stärker als die Angst. Und manchmal kommt die Angst erst im Nachhinein heraus.
Geprägt haben Schüller seine Arbeitsjahre in Moskau. Ab 1987 war er Korrespondent, von 1989 bis 1994 Büroleiter in Moskau. Er erlebte den Zerfall der Sowjetunion hautnah mit.
Das besonders Aufregende war, dass das eine Zeit war, wo eine Gesellschaft sich selber verändert hat. Wo es plötzlich eben möglich war, nach Jahrzehnten der Zensur und der Unterdrückung nicht nur frei zu reden, sondern auch sich frei zu organisieren in bestimmten Bereichen. Das heißt, Leute haben sich geändert, verändert, haben neue Fähigkeiten in sich entdeckt, haben sich aber eine neue Art zusammengeschlossen. Und das zu beobachten, ist einfach sehr, sehr aufregend.
In dieser Zeit lösten sich rote Linien auf, die aber später wieder gezogen wurden.
Viele Tabus sind gebrochen worden. Die sowjetischen Journalisten waren viel kritischer als wir Ausländischen. Also die haben über Verbrechen der Vergangenheit, über Missstände, Korruption berichtet, in einem Ausmaß, dass wir als westliche Reporter gar nicht nachgekommen sind mit dem, was die selber gebracht haben. Das war eine vollkommen andere Situation als meine Kollegen jetzt, denn jetzt sind ja die russischen Journalisten extrem vorsichtig, müssen vorsichtig sein. Und jetzt gibt es aber auch, was es damals nicht gab, ganz klare Richtlinien für ausländische Korrespondenten.
Für Russland Korrespondentinnen und Korrespondenten bedeutet das Arbeiten in Russland heute eine Gratwanderung. Schon wer den Ukraine-Krieg Krieg nennt, muss mit Repressionen rechnen. Eine weitere spannende Station in Christian Schüllers Karriere war 2010 der Aufbau der neuen ORF-Büros in der Türkei und im Iran. Anders als in Moskau zur Wendezeit, wo sich ein Fenster für kritische Berichterstattung öffnete, erlebte er die Situation in der Türkei.
Als ich hingekommen bin, 2010, da war noch die Türkei eine viel freiere Gesellschaft. Und das hat bedeutet, dass die Leute auch sich freier bewegen konnten und auch freier reden konnten. Und dann wurde die Schraube immer mehr angezogen. Und am Ende, wie ich dann die Türkei verlassen habe, war es dann wirklich so, dass viele Journalistinnen und Journalisten Probleme bekommen haben, wenn sie die Regierung kritisiert haben oder wenn sie sich irgendwo zu sehr hinausgelehnt haben.
Auch im Iran war Schüller mit problematischen Entwicklungen in Bezug auf die Pressefreiheit konfrontiert.
Da war es vielleicht sogar umgekehrt. Wie ich hingekommen bin, war da noch die Ahmadinejad-Regierung sehr, sehr repressiv. Und dann gab es eine Phase einer gewissen Öffnung und auch, wo viele gedacht haben, jetzt wird der Iran zwar nicht ein neues Regime kriegen, aber sich doch mehr mit dem Westen verständigen und es wird mehr Möglichkeiten geben und mehr auch mehr Freiheiten geben.
Inzwischen lebt Christian Schüller wieder in Wien. Seit 2022 ist er in Pension, aber weiterhin ein interessierter Beobachter des österreichischen Mediengeschehens. Wenn er an seine aktive Zeit zurückdenkt, erinnert er sich daran, dass die ORF-Redakteurinnen und Redakteure mal freier und mal weniger frei berichten konnten. Das hängt mit der Zusammensetzung der Gremien, etwa des ORF-Stiftungsrates, zusammen.
Der ORF wird halt wie andere öffentlich-rechtliche Anstalten auch von einem Gremium kontrolliert, das aus Vertretern der Gesellschaft zusammengesetzt ist, aber die sind in Österreich halt meistens parteinah in irgendeiner Form. Das heißt, es gibt einen starken Druck und Einfluss der Parteien.
Schiller hält es für eine Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, sich hierzulande für den Erhalt der Pressefreiheit einzusetzen. Natürlich gäbe es die Gefahr, den Job zu verlieren, was am angespannten Medienmarkt riskant ist. In autoritären Ländern drohen aber Verhaftungen und Folter. Pressefreiheit ist für Christian Schiller ein hohes Gut, gerade wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft.
Weil wir hatten das ja alles schon und in unseren Nachbarländern können wir auch sehen, wie schnell das gehen kann. Aber ich vertraue darauf, dass es in Österreich auch Gegenkräfte gibt, die das nicht wirklich zulassen. Das ist aber eine Art von persönlicher Zuversicht, die ich habe. Es ist nicht auszuschließen, dass sich in den nächsten Jahren Dinge ereignen um uns herum und in Österreich, die es dann leichter machen, dass wir in eine autoritäre Richtung gehen. Aber derzeit sehe ich es nicht.
Das war ein Beitrag von Martin Harrer. Nun sind wir am Ende unserer heutigen Sendung zum Thema Pressefreiheit angelangt. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.